Herzlich willkommen. Ich bin die Urlaubsvertretung bei Insert Moin. Normalerweise mache ich einen Podcast namens Auf ein Bier und ganz viele andere Dinge unter gamespodcast.de. Aber da die Kollegen ja auch mal eine Pause brauchen, sind wir heute da. Und wir, das bin einmal ich und der arme Dizzy-Türk, bekannt bei den Menschen vielleicht noch insbesondere über seine Funktion bei der PC Action, inzwischen aber ganz anders unterwegs, unter anderem auch als Stand-Up-Comedian. Bist du eigentlich komplett raus jetzt aus der Computerspielebranche? Und erstmal hallo, Amit.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin schon noch ein bisschen im Spielebereich tätig, weil ich keine Lust habe, Spiele zu kaufen. Und du musst deswegen immer noch ab und zu mal irgendwo einen Test schreiben, damit du noch bemustert wirst. Und ich habe zum Beispiel in der Games aktuell eine Kolumne und da mache ich halt ab und zu auch noch Artikel zu. Aber ansonsten eigentlich würde ich sagen, zu 98% verdiene ich mein Geld jetzt anders.
Okay, aber das ist sozusagen eines deiner ehemaligen Babys, oder? Die Games aktuell. Warst mal Objektleiter dafür, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das ist aber schon lang her. Wobei ich ja nicht das Ding irgendwie aus der, Taufe gehoben habe oder so. Sondern damals wurde ja Cypress Verlag, der wurde ja von Computec übernommen, ne? Damals. Und da kam das dann sozusagen in meinen Aufgabenbereich mit rein. Und dazu auch die Webseite damals, Cynamite. Wo keiner wusste, was bedeutet Cynamite eigentlich? Was soll das sein? Ein Wortspiel aus Cypress und Dynamite. Mhm. Und deswegen, wie gesagt, das klingt immer so, wenn du sagst Objektleiter, bla bla bla. Im Endeffekt habe ich nur irgendwelche Excel-Tabellen angeguckt und wusste nicht, was sie bedeuten.
Ist nur Urlaubsanträge abgezeichnet.
Genau.
Ich habe ja gedacht, wir quatschen mal so ein bisschen über deine Zeit bei der PC Action. Die PC Action, Gott hab sie selig, die war ja schon sozusagen immer mal so ein Paradiesvogel unter den Spielemagazinen. Insbesondere nachdem die diesen Schwenk vollzogen hatte zum eher zotigen, witzigen Magazin.
Ja.
Das war auch, glaube ich, relativ kurze Zeit, nachdem du da angefangen hast, oder?
Ich glaube, das war sogar ein bisschen bevor ich da angefangen habe. Ich glaube, das war dann schon so ein, zwei Monate, war dieser Wechsel vollzogen, wo sie auch immer irgendwelche Titten auf dem Cover hatten oder knapp angezogene Damen eben. Ne? Und dann haben sie mich quasi gefragt, ob ich da einsteigen will. Und es war schon lustig. Das Blöde war ja immer, vieles war ironisch gemeint, wurde aber ernst genommen. Ne, zum Beispiel, ich fand die Cover eigentlich immer sehr lustig, weil die halt so schlecht waren. Das ist so, wie du einen Bud Spencer-Film heute gut findest oder einen Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Nicht, weil's intelligent und smart ist, sondern weil es halt einfach so schlecht ist, dass es schon wieder witzig ist, ne?
Ich habe mal nachgeschaut vor dieser Folge extra und anscheinend die Ära der sogenannten liebevoll bezeichneten Tittencover bei der PC Action, die dauerte erstens nicht so lange, wie ich dachte. Also Die Ausgabe 2,99 war die erste und 6,2002 war dann schon wieder Schluss. Und zugleich sagt Wikipedia, ja, also Quelle Internet, mit der Ausgabe 7/2002 erhielt die Zeitschrift ihren bis zuletzt prägenden, humorvollen, satirischen und teils derb witzigen und selbstironischen Charakter. Und das Zitat geht übrigens noch weiter. Wobei auch nicht vor sexistischen und sogenannten Randgruppenwitzen Halt gemacht wurde.
Wobei man sagen muss, es gab da schon Grenzen, die nicht überschritten werden durften. Also ich hatte eigentlich jeden Monat irgendeinen Fall von, nee, Ahmed, sorry, das können wir leider so nicht abdrucken. Das kam eigentlich schon häufiger vor. Ne?
Also wo war die Grenze? Gib mal ein Beispiel für was dir rausgestrichen wurde.
Ich hatte zum Beispiel es war ein Helikopterspiel. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Es ging jedenfalls darum, dass man dann Heli geflogen ist. Und meine Überschrift war Sieg Heli. Und da hieß es, nein, das geht nicht. Oder ein anderes, ich weiß nicht, alles, was so auch ein bisschen mit Witze über so Pädophilie und so war immer ein Problem, glaube ich. Und wenn es zu es gab halt schon so, wie soll ich denn sagen, diese typischen, du weißt doch, wie das heute ist, Hakenkreuze kannst du nicht bringen, als Screenshot. Genauso gut war es auch textlich ein Problem, zu sehr hier Witze irgendwie übers Dritte Reich und so. Das war. Ich hatte ja auch mal einen fetten Anschiss, weiß ich noch, als eben, das war, glaube ich, wie hieß dieses Vietnam-Shooter-Ding damals von 2K?
Vietcong.
Und natürlich, weißt du, wie das so schön ist, wenn da halt Asiaten im Busch hocken und du schreibst dann, da hat jemand seine gelben Säcke im Wald entsorgt. Da hat sich auch irgendjemand drüber aufgeregt, weiß ich noch.
Das sind ja Spaßbremsen, keine Pedo-Witze, keine Nazi-Witze.
Nichts. Und ich bin immer der Meinung gewesen, man darf über alles Witze machen. Also weil das ist doch die ultimative Gleichberechtigung. Und wenn du einfach halt über alles, auch und vor allem über sich selbst, Witze machst halt, ne?
Das ist so ein bisschen das South Park-Prinzip, wobei ich wette, gerade jetzt bei dem Ding mit den gelben Säcken im Wald haben schon einige Leute da draußen geschluckt und gesagt, das hätte ich vielleicht auch nicht gemacht.
Meinst du?
Ich glaube schon. Das ist sonst grenzwertig, wo man so ein bisschen denkt so. Hast du da einen Vorteil, vielleicht auch mal so gleich mit so einem Bezug zu deiner Stand-Up-Comedy-Karriere? Hast du einen Vorteil dadurch, dass du türkischstämmig bist, ja, dass du eher mit sowas durchkommst?
Das ist auf jeden Fall so, ne? Weil das ist ja, du musst es ja so sehen. Ich habe das erst neulich wieder gehabt, das Thema. Bin ja fett, Türke, also türkischstämmig. Meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin ja hier geboren. Und ich hatte sogar kürzlich sogar mal vor einigen Wochen eine OP. Gehirntumor wurde mir entfernt.
Boah.
Ja, und das heißt, ich habe ganz viele Eigenschaften, die ich so, naja, ich darf es ja sagen, weil ich bin ja selber fett. Ich darf es ja sagen, ich bin ja selber Ausländer. Und wenn du einen Witz über irgendeine Krankheit machst und jemand sagt, darüber macht man keine Witze, kann ich sagen, naja, ich hatte selber eine schwere Gehirn-OP, das hätte auch schlimm ausgehen können und selbst darüber mache ich Witze. Also ich habe sozusagen ich habe immer so ein Ass im Ärmel, mit dem ich mich raus aus der Situation retten kann.
Hast du gemerkt, dass du nach der Gehirnoperation, nachdem der Tumor weg ist, bist du aufgewacht und auf einmal sind die Gags nicht mehr da?
Naja, es war tatsächlich eine Angst, dass du, weil du informierst dich natürlich im Vorfeld, was ja eigentlich immer ganz gefährlich ist, wenn du irgendwas hast, dich über Google darüber schlau zu machen, weil du danach natürlich denkst, scheiße, ich werde sterben. Und da gibt's wirklich Fälle, wo Leute nach solchen Eingriffen so Persönlichkeitsveränderungen festgestellt haben. Und da hatte ich dann auch Angst. Hab ich gesagt, was ist, wenn ich jetzt auf einmal zu so einem typischen Arschloch halt werde, das irgendwie mit Aktien handelt oder einen gesunden Lebensstil propagiert oder irgend sowas, ne?
Veganer?
Ja, am Ende noch ein Veganer. Ja, aber zum Glück hat sich da eigentlich nichts verändert.
Aber ist es, keine Ahnung, aber ist es so ein Ding, denkst du manchmal, ich habe jetzt zum Beispiel auch den Auftritt von dir bei dieser Quatsch-Talentschmiede gesehen, den gibt's ja auf YouTube.
Ja.
Also falls den jemand sehen möchte, ich werde den lieben Kollegen den Link dazu mal mitgeben, den verlinken sie dann hoffentlich in ihren Shownotes. Und im Grunde genommen habe ich manchmal so das Gefühl so, okay, du erzählst halt den Deutschen die ganzen rassistischen Witze, die sie gerne hören möchten, aber über die sie halt nur lachen können, wenn es ihnen zum Beispiel ein Türke erzählt.
Ich bin, also das ist auf jeden Fall nicht falsch, was du da sagst. Also es ging mir, also jetzt gerade in diesem Set, was ich da in dem Quatsch Comedy Club gebracht habe, ging es mir eigentlich eher drum zu sagen, das sind so die Sachen, die eigentlich tatsächlich so irgendwie den du weißt ja, wie das ist auch mit der Zeit, wo dieses, ach, ich bin ja kein Nazi, aber Dings, ne? Und es ist tatsächlich so, dass da Sachen dabei sind, die, wenn die jetzt ein anderer bringen würde, dann würden die Leute nicht so laut drüber lachen, obwohl sie es aber genauso lustig finden. Ne? Also wenn jetzt ein Deutscher solche Sachen bringen würde, wie ich sie da gebracht habe, dann fänden die Leute das eigentlich genauso lustig, aber sie würden sich nicht trauen, drüber zu lachen eben.
Weil da wäre dann nur so.
Genau, also dann oder eher danach, wenn sie dann heimgehen und keiner zuhört und man sitzt im Auto und sagt, als der da hier mit Kanacken und naja, also es ist schon ein bisschen Glück, was ich da halt habe, ne? Durch meine Herkunft und auch, wie gesagt, ich finde, wenn ich jetzt ein gut aussehender, sportlich gebauter, blonder, deutscher Jüngling wäre, dann könnte ich das alles nicht. Deswegen habe ich echt Glück, dass ich so fett und türkisch bin.
Wie war das in der PC-Action-Zeit? Also hast du da eigentlich überhaupt mal irgendwas mitbekommen? Also gab es da Feedback aus der Community? Ging dir das damals auch schon so? Oder keine Ahnung, gab es da rassistische Kommentare?
Ach, es war halt immer so, viele der PC-Action-Leser waren sehr einfach gestrickt, will ich mal sagen. Gerade zum Beispiel wurde ich immer wieder mal unterwegs von Leuten angesprochen, die PC-Action-Leser waren. Komischerweise häufig Polizisten und Berufssoldaten. Keine Ahnung, was man aus dieser Information macht. Aber die halt dann natürlich immer irgendwelche Dönerwitze oder was weiß ich dann gebracht haben oder so. Und es war ja auch häufig, haben wir selber so plumpe Witze, so im Editorial, das halt, ich fühle mich im Schoß der Redaktion geborgen wie Kalbsfleisch im Dönerfladen, bla bla bla. Also das war ja auch manchmal gewollt, so dieses Platte, so Flachwitze halt, ne? Und das hat dann eine bestimmte Art von Leser angesprochen.
Aber ansonsten hast du da nie irgendwie großartig mitbekommen oder hast dich da nicht unwohl gefühlt oder so in der Richtung?
Ich weiß nicht, wenn du natürlich als Türke in Deutschland aufwächst, ne, dann, das hat sich ja natürlich gebessert, aber ich habe als Kind oder was weiß ich, hast du immer wieder mal Anflüge von versteckten Rassismus mitbekommen und dagegen war das jetzt eher Pipifax, ne? Also es ist eher so, nicht, dass du denkst, oh Gott, I'm offended, sondern es ist eher so, das ist ja witzig. Und wie war die Frage nochmal? Ach so, nee, ob mich das gestört hätte oder so, ne?
Nee. Ja, oder also, ob dir überhaupt mal da irgendwas in puncto Rassismus begegnet ist.
Nee, also wie gesagt, eigentlich nicht, ne? Also so, du hast halt, wie gesagt, du hast halt diese Sparwitze. Und es liegt an dir, ob du einen Sparwitz, der irgendwie das Türkischsein von mir aus oder Ausländersein thematisiert, ob du das jetzt als Angriff oder Beleidigung nimmst oder halt einfach sagst, naja, es ist halt ein Witz, ne? Und ich finde, das ist ja heutzutage viel schwerer mit diesem ganzen Betroffenheitsquatsch und Social Justice Warrior Schmarrn, wo sich die Leute wegen kleinen dummen Witzen irgendwie gleich gegenseitig an die Gurgel springen oder die Entlassung von irgendjemand fordern, der mal einen dummen Tweet macht oder so, ne? Als wäre das jetzt das Leben zerstört, weil jemand etwas Dummes gesagt hat.
Ich erinnere mich tatsächlich, dass, also ich meine, in der Hinsicht ist ja die ganze Computerspielbranche sogar auch, glaube ich, recht liberal und so. Also ist wahrscheinlich auch so in der Hinsicht eine relativ gute Branche. Also jetzt von den Leuten halt, die bei Herstellern oder sonst wo arbeiten. Das einzige Mal, wo ich so ein bisschen nämlich, deswegen komme ich drauf, drüber nachgedacht habe, war, dass damals, du bist ja dann, ach Gott, wann bist du denn? Du bist doch mal dann befördert worden zu, das war auch noch so ein fancy Job-Title, ne?
Irgendwas, oh Gott, das will ich, darüber möchte ich nicht sprechen. Nein, es war damals so, dass es gab dann Computec wurde ja verkauft, der Verlag eben, wo PC Action und was weiß ich, PC Games und so erschienen. Und dann wurde ein neuer Verlagsleiter eingestellt und der hat mich dann befördert und hat mir einen Titel gegeben, für den ich mich geschämt habe. Ich habe dann immer absichtlich meine Visitenkarten auf Events oder so vergessen, weil ich halt nicht wollte, dass die Leute das lesen. Und es war nämlich Director, sagt man Director oder Director?
Director.
Director of Content Innovation.
Ja, genau, richtig, das war's. Director Content Innovation. Und wenn mich nicht alles täuscht in meiner Erinnerung, dann war dein Verlagsleiter damals war doch auch Türke, richtig?
Ja.
Ja, und ich meine mich nämlich aus der Zeit zu erinnern, dass es da in der unter Kollegen so manchmal so, ah, der wurde ja nur befördert, weil er auch Türke ist.
Ja, ja.
Deswegen komme ich drauf.
Genau, das wurde natürlich immer wieder mal angebracht, meist in einem scherzhaften Ton, wo du aber genau wusstest, naja, die meinen das aber schon, die glauben das aber schon tatsächlich, dass du, ist ja auch irgendwie seltsam, wenn der neue Chef Türke ist und auf einmal vor allem den einen türkischen Mitarbeiter gut findet, ne, ist natürlich, kann man da schon einiges hinein interpretieren.
Und nach vor allem wieder zurückgeholt, oder? Nach relativ kurzer Abstinenz von Computer.
Stimmt, richtig? Ich bin zu Eurogamer kurze Zeit gegangen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann aber auch wieder nach einiger Zeit bin ich dann doch endgültig gegangen.
Aber so im eigenen Hause oder so hast du das nicht zu spüren bekommen?
Bei Computec?
Ja, also nicht, dass da die Leute gesagt hätten, so keine Ahnung, normalerweise hätten sie mich befördert.
Ja, doch, ein bisschen schon, wie gesagt, aber es war immer eher so halt so Scherzchen unter Kollegen, wo du ja oft nicht weißt, oh, ist das jetzt wirklich nur Spaß oder ich meine das ernst?
Ist das auch so ein Ding, dass wenn man lange Zeit halt eher halt eben so witzigen Content geschrieben hat und dann halt sehr zotig ist und so, auch so im Auftreten und so, dass man dann vielleicht auch ein Problem bekommt, wenn man dann zu so höheren Weihen kommt, dass die Leute sagen, naja, so ein Spaßonkel, was soll denn der auf so einer Position?
Ja, aber das ist ein bisschen, beruht es ein wenig auf Gegenseitigkeit, weil ich zum Beispiel, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich kann nicht, also ist es jetzt, geht's überhaupt nicht mehr. Ich kann nicht mehr in normalen Unternehmensstrukturen mich bewegen und ich kann auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Also ich will jetzt hier nicht über die halbe Menschheit herziehen und über etablierte Gesellschaftsstrukturen und berufliche Netzwerke und so. Aber ich habe ich mag dieses, was heutzutage so als seriöses Business angesehen wird, das mag ich nicht. Also ich, mir ist das alles zuwider und es gibt halt eben Leute, die würden mich nie einstellen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Bewerbung irgendwo schreiben würde, würden die sagen, Moment mal, das ist doch dieser schreckliche, dicke Glatzkopf, der sich für lustig hält. Den wollen wir hier nicht, ne? Wir brauchen seriöse Mitarbeiter oder so. Und umgekehrt ist es aber genauso, dass ich mit der Welt, wie sie heute ist, so dieses Corporate Lifestyle überhaupt nicht zurechtkomme.
War das ein sehr corporate Job, den du da hattest als Director Content Innovation?
Naja, nee, bei Computec ging ja alles recht locker zu. Allerdings wurde das schon professioneller und businessorientierter, als diese neue Firmenführung da kam. Und ich war ja immer eher jemand, ich habe immer gern geschrieben, ich habe immer gern so kreative Sachen gemacht. Und weniger Excel-Tabelle, Business-Aspekt, Budgets verwalten und so, das war, ich bin kein gut organisierter Mensch, ne? Das hat mich immer wahnsinnig gemacht. Und das ist eben, wenn du dann natürlich auch so Objektleiter bist und verschiedene Sachen noch betreust, das war ja parallel dazu. Und das ist halt dann sehr viel Business und hat wenig mit, du hast halt kaum noch irgendwas selber geschrieben oder so. Und ich wollte eigentlich immer lieber selber irgendwas vor mich hintippen und das halt veröffentlichen.
Ich kann übrigens bei der Gelegenheit ganz kurz erzählen, dass dein Verlagsleiter, der dich damals befördert hat, ja, das war keine Vetternwirtschaft, der Mann hatte einfach nur guten Geschmack, weil unter dem hat man mir damals tatsächlich von Computec auch mal ein Angebot gemacht, über so einen Headhunter. Ja, da hatten sie vor, eine Online-Chefredaktion einzuführen und hatten mir quasi da angeboten, mich da mal wenigstens vorzustellen. Und das haben sie dann ganz schnell danach wieder kassiert, weil dann irgendwie so ein nochmal irgendeine Umstrukturierungsmaßnahme anstand. Das war anscheinend so ein Fall von so, oh shit, wir haben jetzt doch kein Geld mehr für solche Einstellungen und wir machen das jetzt doch alles intern.
Ja, der war sowieso, muss man sagen, ein sehr, sehr umtriebiger und echt intelligenter Typ, ist er immer noch, der schon also wirklich verschiedenste erfolgreiche Geschichten irgendwie an Land gezogen oder aufgebaut hat. Und das Witzige ist zum Beispiel vor so 25 Jahren, oder nee, wie lange ist es? Das war 94, 95, habe ich noch für eine so ein türkisches Hip-Hop-Projekt habe ich die Beats gemacht. Und das wurde dann sehr erfolgreich in der Türkei. Und er hat damals für über Warner Music und bla bla den türkischen Ablegerkram, Polygram oder so war das, glaube ich, damals. Da war er sozusagen damals in der Türkei der Leiter und hat das Ding auf den Weg gebracht. Und es hat war auch super erfolgreich. Und es ist halt witzig, wie klein die Welt ist, dass man dann quasi 20 Jahre später plötzlich wieder vor demselben Typen sitzt, aber halt in einer ganz anderen Branche.
Ist das das, was du hast in deinem Xing-Lebenslauf, ja, über den ich mich informiert habe, hast du ein Gold- und Platin-Album namens The Cartel stehen, ist es das?
Genau, das ist es. Das ist schon sehr lange her.
Ich dachte immer, wenn man so ein Platin-Album machte, das so hat man ausgesorgt.
Nein, das war ja, das Problem ist, dass das hat wirklich damals in der Türkei sogar Michael Jackson und sowas vom ersten Platz verdrängt. Aber das Problem ist, wenn du in der Türkei irgendwie eine Dreiviertelmillion Alben verkaufst, was damals auch eigentlich keine Schallplatten oder CDs waren, sondern Kassetten. Damals wurden in der Türkei eigentlich nur Kassetten gehört, die auch nicht wie hier irgendwie ein Album 20 Mark kosten, sondern umgerechnet vielleicht eine Mark, dann kannst du dir ausrechnen, dass es nicht so viel Asche bringt. Auch vor allem Sachen wie GEMA, also diese Werte, Rechte, Verwertungsgesellschaft, Geschichten laufen auch ganz anders. Wenn du in Deutschland eine Dreiviertelmillion Alben verkaufst, kriegst du wahrscheinlich dein Leben lang ein paar hundert Euro im Monat nur für irgendwelche Tantiemen. Bei mir war das leider nicht so. Ich krieg zwar heute noch Geld über die GEMA, aber das sind halt dann irgendwie 5 Euro im Monat oder so.
Soli sozusagen.
Genau.
Aber gut, kommen wir mal zurück zur PC Action, nachdem wir hier ordentlich abgeschweift sind.
Ja.
Was war das? Also war das Ding intern auch so verrückt, wie das Heft nach außen wirkte?
Nee, eigentlich nicht. Aber es ist ja wie häufig so. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich tausend. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei der PC Action Comedians gearbeitet haben, aber das hast du ja oft so im Falle von Leuten, die irgendwie beruflich lustig sein müssen, dass die privat ganz normal sind oder vielleicht sogar sehr ernsthaft sind. Und das war da auch nicht anders. Das sind ja alles normale Leute. Ein Metzger ist ja privat auch nicht jemand, der rumläuft und Viecher zerlegt.
Soweit wir wissen.
Ja, hoffentlich. Deswegen, wie gesagt, das waren ja auch völlig wild zusammengewürfelt, die Truppe. Der Christian Bigge, der schon länger bei Computec war und vorher auch viele Positionen inne hatte. Harald Frenkel, der jetzt irgendwie auch relativ viel, glaube ich, so über Twitch und YouTube und so. Das ist ja so ein Feld, diese ganze Let's Play, Podcast und was weiß ich Welt, die ist mir völlig fremd. Was eigentlich ganz komisch ist, habe ich mir nämlich neulich gedacht, ich habe mir gedacht, Mensch, welcher Idiot hockt sich hin und schaut sich einen Video an, wo jemand ein Spiel zockt und das kommentiert. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ja, bin ich ja eigentlich der Idiot, denn das ist doch naheliegender, als sich einen Text durchzulesen von jemand, der ein Spiel gezockt hat und danach drüber geschrieben hat. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich meine, die Frage haben sich ja ulkigerweise viele von den etwas alteingesesseneren Journalisten stellen müssen anscheinend. Ja, und sind dann irgendwann viel später zu dem Schluss gekommen, dass sie aber vielleicht nach einer Antwort hätten suchen sollen, statt einfach zu sagen, so ja, welcher Trottel macht denn sowas?
Ja, dabei ist es ja eigentlich, sind wir die Trottel, die denken, ich spiele jetzt ein Spiel und danach schreibe ich meine Erfahrungen nieder und das wollen dann danach ganz viele lesen. Dabei ist es ja eigentlich völlig viel naheliegender, ein Spiel zu zocken, das währenddessen aufzuzeichnen und meinen Kommentar reinzuquatschen. Komischerweise liegt mir das aber total fern und ich kann mir das auch nicht angucken.
Ich glaube, das ist was für viele Leute so ein bisschen, also gerade halt Journalisten, Spielejournalisten, das Problem ist, dass ja da häufig dann auch nicht mal jetzt zentral irgendwie über das Spiel gesprochen wird und so. Und viele sind so in diese Kerbe, dass man das ja auch irgendwie bewerten und einordnen muss. Und viele von den Let's Plays, da quatschen die über Gott und die Welt. Ja, ja. Das ist ja eigentlich nur, das Spiel ist ja nur noch so ein Hintergrund, so ein Chatroom, vor dem dann eine Talkshow stattfindet.
Das stimmt natürlich. Deswegen, aber also wenn ich mir was anschauen müsste, dann muss ich sagen, dann am ehesten die Sachen so vom Gronkh, weil der wenigstens nicht ständig rumschreit oder so. Weil die meisten YouTube-Fuzzis, die brüllen mir einfach zu viel. Der ist aber immer eher entspannt und wirkt sympathisch.
Ja, das ist also die Vaterfigur.
Ja.
Aber eigentlich hätte man da auch wieder, also die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich dann echt immer so eine andere. Man denkt immer so, hier, aber du hast doch hier, ne, früher, keine Ahnung, diese ganzen, also die PC Action wirkte halt auch so laut, ja, und marktschreierisch und so. Man sollte meinen, dass dir vielleicht Pizmeet dann eher am Herzen liegt, ist aber nicht so.
Nee, ich sagte mir auch nichts. Aber das Witzige ist ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich, bei mir denken die Leute immer, das ist ein, die mich halt über PC Action kennen. Noch heute werde ich eigentlich nur als der PC-Action-Redakteur irgendwie im Spielebereich bezeichnen. Und ich bin ja privat jetzt keiner, der irgendwie laut rumschreit oder, keine Ahnung, ständig Zoten reißt oder so. Ne? Und über Pizmeet habe ich übrigens einen Gag gebracht auf der Gamescom. Ich bin ja auf der Gamescom aufgetreten, auf dieser großen Social-Media-Bühne. Und da war Fabian Sigismund mit auf der Bühne und ich habe gesagt, du und ich zusammen, wir sind wie Pizmeet. Du bist ein erfolgreiches YouTube-Phänomen und ich bin fett.
Da sind wir wieder bei den fetten Witzen.
Ja, ich weiß. Du hast jetzt nicht gelacht, Mensch, du hättest lachen müssen.
Ey, da war mein Mikro wohl gerade defekt, glaube ich. Ja. Aber wir haben ja vorher drüber gesprochen. Also könntest du aus dem Stegreif hier sozusagen Comedy machen?
Ich könnte zum Beispiel, ich habe ja extra für die Gamescom, weil mir nahegelegt wurde, Mensch, mach doch auf der Gamescom, weil ich habe eigentlich in meinem Stand-Up-Programm nichts über Games, weil ich Games zwar, ist zwar eine Leidenschaft so von mir, aber ich war immer der Zocker, der sich jetzt aber für die Hintergründe nicht wirklich großartig interessiert hat. Also das bestimmt quasi nicht mein Leben und ich kaufe mir auch keine Actionfiguren oder irgend so einen Scheiß und ich habe auch keine Spielesammlung. Wenn ich ein Spiel durchgezockt habe, habe ich es immer Kumpels geschenkt oder was weiß ich. Und deswegen habe ich sowas nicht im Programm gehabt, aber ich habe dann für die Gamescom mir halt ein paar Sachen dann aus den Fingern gesogen. Aber da muss ich erstmal eine Vorgeschichte erzählen. Und zwar war das, also mein Auftritt war Donnerstag, weiß ich noch, um 17 Uhr auf dieser großen Bühne. Da hieß es noch, Ahmed, da musst du auftreten. Das wird live über YouTube gestreamt und da schauen über 1 Million Menschen zu, bla bla bla. Und da sind Tausende vor der Bühne. Jetzt war das so, vor mir waren Gronkh, Sarrazin und Sergeant Rumpel auf der Bühne und da ging es ab. Die mussten echt, die hätten nur furzen müssen und die Leute sind explodiert und Jubelarien, also da ging es ab. Das war wie wenn die Beatles auf der Bühne sind oder waren und dann ist natürlich, irgendwann haben sie dann, als ihre Show beendet war, sind sie runter zum Publikum an die Absperrung, haben Autogramme gegeben. Und diese Masse von Leuten, die Autogramme wollte, die ist nicht abgerissen. Das ging einfach weiter. Jetzt war es so, dass ich eigentlich schon seit einer Viertelstunde hätte auf der Bühne stehen sollen. Und irgendwann hieß es dann halt, so, Gronkh und Sarrazin können jetzt keine Autogramme mehr geben, weil jetzt muss der Ahmed auf die Bühne.
Das, die perfekten Anhalte.
Ja. Und dann bin ich halt auf die Bühne, habe auch gleich als ersten Satz irgendwie, habe ich glaube ich gebracht, dass es immer schon mein Traum war, vor 5000 Kindern aufzutreten, die weinen, weil sie wegen mir kein Autogramm mehr von ihrem größten Idol bekommen. Und dann habe ich auch nur so in leere Augenpaare gestarrt, die mich ungläubig angestarrt haben, die sich auch wahrscheinlich gefragt haben, wer ist denn dieser blöde Fettsack jetzt hier, wegen dem ich jetzt kein Gronkh-Autogramm mehr bekomme.
Ein genau, paar, das ist die Sau.
Ey, zwei, drei haben sogar geweint. Das ist besonders schön, wenn du auf einer Bühne stehst und sollst lustig sein und schaust weinende Kinder an. Das war natürlich auch sehr schön. Vorher wurden auch welche paar Mal Mädels so rausgezogen, weil die wahrscheinlich irgendwie zerquetscht wurden oder irgendwas. Und das war dann natürlich, und dann hast du auch so gesehen, aus diesen 5000 Leuten wurden dann so mit jeder Sekunde weniger. Und so am Ende meines Acts waren es vielleicht noch 300 oder so, die noch da waren.
Das war normal sozusagen. Also die GameStar hatte ja in meiner Zeit auch immer eine Bühne, so eine YouTube-Bühne. Und da waren dann auch die Redakteure immer mal so zwischendrin, ne, so für Frage- und Antwortstunden oder sonst irgendwas. Und beim ersten Mal bin ich, glaube ich, mit dem Micha Graf zusammen aufgetreten und vor uns war auch irgendwie Pietsmiet. Und am Anfang ist halt noch alles gerammelt voll. Ja. Die Leute kommen nicht mehr durch den Gang, weil vorher das YouTube-Phänomen da ist. Und dann kommst du auf die Bühne und nach 5 Minuten oder sowas sind halt die Plätze in der ersten Reihe bequem erreichbar, auch mit Getränken in der Hand.
Das ist halt Standard. Das ist schon hart. Und da, um die Situation zu retten, ist dann nochmal der Gronkh auf die Bühne gekommen. Und das muss ich ihm sehr hoch anrechnen und hat mich quasi unterstützt, um mich sozusagen vor der totalen Erniedrigung zu bewahren. Und es war auf jeden Fall eine echt seltsame Situation, aber wirklich auch einfach witzig. Ich finde ja zum Beispiel das Scheitern häufig fast lustiger als den Erfolg manchmal, ne? Weil es hat einfach sowas. Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern. An die ganzen erfolgreichen Sachen oft weiß ich gar nicht mehr, wie das genau war. Aber um auf die Gags zurückzukommen, ich hatte zum Beispiel.
Mach doch einfach mal. Tu doch einfach mal hier Publikum, ja, und jetzt bring doch mal.
Ja, ich hatte jetzt, muss ich mal ganz kurz, bla bla bla. Gamescom, es war ja meine allererste Gamescom, ja. Also ich bin zum ersten Mal auf der Gamescom gewesen, weil ich mag so Messen mit vielen Leuten und so mag ich nicht. Und da habe ich eben den Gag gebracht zum Beispiel, dass ich die Gamescom mittlerweile ganz toll finde, weil da sehr viele Gestalten rumlaufen, die sogar mich normal und schlank aussehen lassen. Den einen oder anderen hätte ich gerne mal zur Seite genommen, um zu fragen, wie siehst du das als Außenstehender eigentlich mit der menschlichen Rasse? Gamescom ist ein bisschen wie die Sternenföderation in Star Trek. Da leben die seltsamsten Kreaturen sozusagen in Frieden unter einem Dach. Mit dem Unterschied, dass Captain Picard nie von einer Bockwurst finanziell ruiniert wurde. Und was hatte ich noch? Ach, dann hatte ich noch, weil die Leute erwarten ja immer ständig, dass du ein Gewinnspiel und so einen Scheiß machst. Die wollen ja immer nur irgendwie, habe ich auf der Gamescom gelernt, es geht darum, Hauptsache du schleuderst irgendwelchen Scheißdreck in die Massen, dann begeisterst du sie. Und ich habe dann mir gedacht, naja, dann sage ich einfach, wir haben jetzt auch ein Gewinnspiel. Und zwar wurde ja an den Eingängen gratis Mineralwasser verteilt. Und habe ich gesagt eben, wir haben deswegen ein Gewinnspiel. Fabian Sigismund hat nämlich in eine dieser tausenden Mineralwasserflaschen, in eine davon hat er rein uriniert. Und wer sie am Geschmack erkennt, kann sie am Eingang bei der Security abgeben und kriegt eine Überraschung. Und David Hein ist aber von der Teilnahme ausgeschlossen, weil er weiß, wie Fabians Pipi schmeckt. Das war ein Insider-Joke, den natürlich keiner verstanden hat.
Ja, ich schon.
Und ja, ich habe halt ein bisschen dann auf Nintendo, dass Nintendo 50 Leuten exklusiven Zugang erlaubt, um das neue Zelda zu spielen. oder anders gesprochen, alle Besitzer einer Wii U. Das war einer der Jokes. Oder Ubisoft hat einen Kinofilm zu The Division angekündigt, der sich sehr nahe an der Vorlage orientiert. Das bedeutet, dass das ganz interessant anfängt, der Film, dann sehr schnell abflacht und zwei Wochen später will keiner mehr rein. Und das, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich noch. Aber das war so ein bisschen diese Spiele-Gags. Alles ein bisschen flach, was man aber entschuldigen kann, weil ich das echt mit sehr heißer Nadel stricken musste. Ne?
Vor allem auch wahrscheinlich dann jetzt im Vortrag, hier im Podcast, hast du es ja mehr so erzählt, was du erzählt hast. Und ja, im Vortrag dann selber wahrscheinlich auch ein bisschen besser
delivered. Ja, ja, das ist klar. Das ist aber echt immer blöd, wenn die Leute sagen, was, du machst Comedy? Hopp, erzähl mal was.
Ja, sei mal lustig.
Ja, und dann erklärst du es eher so, was du so bringst, ne? Und das ist natürlich nicht dieselbe Delivery, wie wenn du halt auf der Bühne stehst. Wobei ich jetzt auch keiner bin, der auf der Bühne, ey, hör mal, sondern eigentlich performe ich es genauso, wie ich auch so halt rede. Eher in einem stoischen, entspannten Flow. So. Ne?
Wie lange machst du das schon?
Nicht so lange. Ich habe ja als auch als Gagschreiber fürs Radio gearbeitet, eine Zeit lang. Und dann dachte ich mir eigentlich, Mensch, jetzt will ich Gags verkaufen an etablierte Comedians. Ich wollte eigentlich nicht auf die Bühne, weil ich keinen Bock auf Publicity und sowas eigentlich habe. Und dann war aber irgendwie, habe ich dann einen Matthias Egersdörfer, heißt der, das ist einer, wo ich sage, ich mag eigentlich keine deutschen Comedians, aber den finde ich super. Der hat auch schon einen deutschen Comedy-Preis und deutsche Kleinkunstpreis und bla 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 erhalten. Und den habe ich angeboten, Mensch, ob er nicht Interesse hätte, Gags zu kaufen. Und er hatte aber kein Interesse, Gags zu kaufen. Allerdings hat der dann gesagt, hat es gut gefunden und hat gemeint, Mensch, warum trittst du nicht selber auf und so, mach halt mal selbst. Und dann kam eins zum anderen und dann bin ich bei seinem, der hat so eine Veranstaltung, Egersdörfer und Artverwandte heißt die. Und da bin ich jeden Monat da sozusagen, jetzt fester Bestandteil vom Ensemble, wie man so schön sagt. Und das deswegen, ich mache das seit Mai 2015 erst.
Das heißt hier, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, und ich betreibe das eigentlich auch nicht so wie jetzt, dass ich sage, das ist jetzt mein Karriereziel irgendwie und ich muss da jetzt Gas geben, sondern ich habe ja genug andere Standbeine. Ich habe ja immer, das war ja der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe irgendwie 2008 und gesagt habe, ich kann nicht mehr in Firmen arbeiten, weil du ja eigentlich in einem Job als Angestellter machst du halt deinen Job und sonst nichts. Die meisten machen nichts. Und als Freelancer kann ich halt alles Mögliche machen. Ne? Du kannst Gagschreiber machen, Texte für Möbelkataloge, ich mache Spieleartikel, ich habe neulich eine Broschüre für einen Temperaturmessgerätehersteller gemacht. Du kannst halt alles machen, weil du bist ja frei. Und deswegen, wie gesagt, das kam halt eines zum anderen und ich will dieses Stand-Up-Comedy-Ding, mache ich auch maximal ein oder zwei Auftritte im Monat, wenn es hochkommt. Alles andere lehne ich eigentlich immer ab, weil es ja dann auch in Stress ausartet, ne, wenn du noch andere Sachen zu tun hast.
Wie würdest du denn jetzt zurückblicken auf die Spielebranche, auf deine Zeit so als Spielejournalist?
Ich muss sagen, ich fand die Spielebranche immer total uncool, muss ich leider sagen. Also nicht, dass ich sage, Spiele sind uncool oder Spieler sind uncool, sondern ich fand die Leute, die die Branche definieren, in der Art uncool, dass sie nicht wirklich dahinter standen, als würden sie sich immer noch ein bisschen dafür schämen. Das ist auch mit dieser Killerspiele-Diskussion, weißt du noch, als dann alle immer anfingen, ja, aber Computerspiele sind nicht nur Killerspiele, dann haben sie immer Dr. Kawashima so als wie so ein Schild vor sich hergetragen. Seht, es gibt auch intelligente Spiele. Statt zu sagen, Killerspiele, wie man sie ja nennt, ja, ich dass das halt einfach geil ist. Ich kann mit Stolz behaupten, also ich behaupte, dass wenn es keine sogenannten Killerspiele gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst amok gelaufen. Aber da ich dann einfach mal in so einem sogenannten Killerspiel rumlaufen kann und meine Aggressionen sozusagen ausleben und Dampf ablassen kann, bin ich im normalen Leben eine entspannte Person geblieben. Und ich finde, man sollte einfach dazu stehen. Und ich finde immer, die Spielebranche hast immer das Gefühl, die steht nicht so wirklich dahinter und flüchtet sich immer in irgendwelche Bullshit-Ausreden und dann ist wieder eine Zeit lang so, dass man versucht, das zu thematisieren, dass ja auch ganz viele Frauen Spieler sind, als ob das ein Qualitätsmerkmal ist, dass dein Produkt auch von vielen Frauen gespielt wird oder genutzt wird. Also es ist meiner Meinung nach, hätte man eigentlich viel weniger sich stressen brauchen und entspannter sein können, dann wären Games viel mehr schon in der Mitte der Gesellschaft verwurzelt, wie man so schön sagt.
Das erinnert mich wieder an das Wikipedia-Zitat übrigens über die PC-Action, weil da drin, das endet damit, dass da drin steht, die meisten Witze richten sich entweder gegen Frauen oder Menschen aus den neuen Bundesländern.
Ja, das ist tatsächlich so. Es waren sehr viele Ossi-Witze, was daran lag, dass eben der Marc Brehme, einer der Redakteure, eben Ossi ist. Das heißt, der Grundpfeiler war, so viel wie möglich sich gegenseitig verarschen, weil da kann sich dann keiner beschweren. Ne? So ein bisschen Selbstironie ist ja da immer gern gesehen. Und wir hatten ja auch eine Frau in der Redaktion, die Tanja. Das heißt, es waren natürlich deshalb viele Witze frauenfeindlich und Ossi-feindlich, weil man damit halt die eigenen Reihen sozusagen durch den Kakao gezogen hat.
Das heißt, es war aber nicht so auf die Zielgruppe gemünzt, dass man so dachte, so naja, das sind alles Jungs hier da und so mit irgendwelchen sexistischen Witze, da kriegen wir sie.
Das glaube ich nicht, weil es gab ja garantiert auch einen Haufen Leser im Osten, nehme ich mal an, die man ja damit dann auch wahrscheinlich vergrault, es war eigentlich völlig wurscht, weil sonst hätte man ja sagen müssen, da machen wir nur frauenfeindliche Witze, aber keine Ossi-Witze, weil dass eine Frau das Heft kauft, ist eh unwahrscheinlich, aber dass ein Ossi das Heft kauft, ist wahrscheinlicher, deswegen sollten wir die nicht vergraulen. Also es gab da eigentlich, da war kein Kalkül dahinter.
Wie war das überhaupt mit den Mädels auf dem Cover? Hat man da tatsächlich irgendwo in der Redaktion extra jedes Mal ein Fotoshooting veranstaltet?
Der Witz ist, was ich bis heute nicht weiß, ist, wer hat überhaupt diese Fotos gemacht? Ganz im Ernst, weiß ich nicht und mich wundert es, dass ich es nicht weiß, weil eigentlich als junger Mann, der die Möglichkeit dazu hat, weil er für die Zeitschrift arbeitet, hätte ich eigentlich sagen müssen, hey, darf ich mal bei so einem Fotoshooting dabei sein, um halt ein bisschen Breastwatching zu betreiben, aber das habe ich nicht gemacht, ich weiß bis heute nicht warum. Mich haben ganz viele, fragen mich immer, ja, wer hat denn eigentlich diese Fotos gemacht, wo wurde das gemacht, also bei uns im Gebäude denke ich mal nicht, sonst hätte ich das bestimmt mal mitbekommen. Ich weiß auch nicht, naja, aber wahrscheinlich waren die schon extra für die PC-Action fotografiert, denke ich mal. Oder meinst du, das waren Stockfotos oder so? Nee, ne?
Also, die waren ja nicht gefotoshoppt, von daher, ich glaube nicht, dass es solche Dinger im Stock gibt.
Nee, ne, weil das waren ja schon immer irgendwie Frauen in Tarnfarben mit Bikini und MG, wobei du das wahrscheinlich bei irgendwelchen US-Waffenzeitschriften auch easy peasy bekommst, ne? Aber keine Ahnung. Also ich habe auch das nicht so gelebt. Es gibt ja immer Leute, die für ihr Magazin gelebt haben, ne? Also der Jo Hesse zum Beispiel, der Ex-Kollege, der jetzt auch bei Spieletipps ist, und auch der Harald Frenkel, die waren immer sehr mit ihrem Job und ihrem Magazin ganz stark verwurzelt. Ne? Auch zum Beispiel der Jörg Langer damals mit GameStar oder so. Für die ist das Berufung. Ne? Ihr Heft, ihr Baby. Für ich bin immer dann fast schon ein bisschen eher Pragmatiker und es ist halt mein Job. Oder so, ne?
Was ist denn mit Kriegsgeschichten? Hast du irgendwelche coolen Lieblingsanekdoten aus deiner Zeit in der Spielebranche?
Also eine witzige Anekdote ist zum Beispiel, ich habe ja eine Verbindung zum Beispiel zu Simon Kretschmer, der heute Rocket Beans macht, der war damals, das ist auch schon, vielleicht war es 98 oder so, war er noch beim Cypress Verlag für Fun Generation. Und wie hieß das andere Magazin? Hatten die noch ein anderes?
Sie hatten mal die PC Powerplay, ne?
Aber war der Simon auch da dabei oder war der Simon nur Fun Generation? Das weiß ich nicht mehr.
Weiß ich auch nicht.
Aber jedenfalls, man kannte sich halt. Und dann war da der Moment, wo der sagt, Mensch, ich habe ein Casting bei diesem neuen Sender, wo die Leute live auch Spiele zocken. Giga heißt der Sender und bla 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 in Düsseldorf. Und willst du mitfahren? Ich bin nervös, bla bla bla. Und dann sind wir gemeinsam nach Düsseldorf gefahren. Ich quasi so zum Händchen halten. Wobei, das klingt fast schon so, als hätte er sich in die Hosen gemacht. Er war schon nervös, aber er war auch voller Vorfreude, muss man sagen. Und dann, damals war der, hatte der George Zahl, Georg Zahl, hatte den Hut auf. Wie ist sein World of Warcraft-Name, der eher bekannt
Ich weiß, was du meinst, aber mir fällt er nicht ein.
Barlow, kann das sein?
Ja, Barlow ist richtig.
Ja, und auch ein super Typ, muss man sagen, der George, den mag ich sehr. Der hatte damals irgendwie, hat das geleitet dort mit dem Casting und so. Und da sind wir eben mit dem Simon hingefahren und der George meinte dann auch, Mensch, Achmed, komm, mach doch auch mal, lass uns doch auch mal mit dir Probeaufnahmen machen. Man weiß ja nie, wofür es gut sein kann. Aber ich weiß noch, ich war total schlecht. Ich war ja auch nicht darauf vorbereitet, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Und ich wollte auch eigentlich nicht sowas machen. Hab dann aber halt mitgespielt. Und ich habe aber bis heute die Aufnahmen nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob der wirklich mitgefilmt hat. Aber ich habe immer Angst, dass irgendwann vielleicht, falls ich doch irgendwann mal als Stand-up-Comedian bekannt werde, dass dann plötzlich diese Aufnahmen auftauchen, wo ich mich wie ein totaler Idiot verhalte, der in die Kamera guckt und sich in die Hose macht.
Ja, wahrscheinlich als Stand-up-Comedian bist du am ehesten in der Lage, idiotische Aufnahmen zu verkraften.
Ja, das kann natürlich sein. Aber das war jedenfalls eine witzige, eigentlich sehr witzig, was daraus alles geworden ist. Weil ich weiß noch, der Simon, wir haben bei ihm übernachtet, bevor wir dann nach Düsseldorf gefahren sind. Und er hat dann immer noch so gesagt, Mensch, ach, vielleicht bleibe ich einfach da und weißt du, und dann habe ich mir gedacht, wären wir dann nicht nach Düsseldorf gefahren, dann gäbe es das heute alles nicht, dieses Rocket Beans und was weiß ich, dann gäbe es das alles nicht. Das heißt, ich war eigentlich ja dabei, als Geschichte geschrieben wurde.
Schon eigentlich auch verantwortlich, oder? Also, weil
verantwortlich
nicht seine Hand gehalten hätte.
Ich habe ja keinen Führerschein. Das heißt, er hätte auch ohne mich fahren können.
Ja, aber ohne deine psychologische Unterstützung hätte er das ja nicht geschafft.
Das stimmt, weil ich hätte ja auch im Auto sitzen können und sagen, Mensch, ich glaube nicht, dass du das Zeug zu einer TV-Persönlichkeit hast.
Ja, auch das Gesicht passt nicht.
Du bist nichts wert und vielleicht wäre er dann umgekehrt und es wäre alles nichts geworden. Ja, eigentlich müssten mir diese ganzen Rocket Beans Fanboys jetzt Geld überweisen.
Ja, oder ich glaube, die ganzen anderen bei Rocket Beans denken gerade so, Moment mal, ohne den Kretschmer hättest du das alles nicht gegeben, was ist mit uns?
Naja, das stimmt natürlich. Ich kann das immer nicht beurteilen, weil ich schaue mir, wie gesagt, dieses ganze YouTube-Ding und so ist alles irgendwie an mir vorbeigegangen. Deswegen bin ich auch nur noch ein trauriges Relikt. Und die sind alle reich und berühmt. Aber ich muss sagen, ich find's erstaunlich, was die da. Also ich habe nur mal kurz, heute war das, glaube ich, sogar. Es ist ein neues Video, weil die sind doch jetzt zu YouTube, von Twitch zu YouTube irgendwie. Was auch wieder witzig ist, dass ich immer noch nicht weiß, was ist der Unterschied zwischen Twitch und YouTube. Und da habe ich dieses Video angeguckt, so hurra, wir sind jetzt bei YouTube. Und das ist schon echt gut gemacht, ne? Und das ist sehr kreativ und es ist auch krass, was die für Zugriffszahlen haben. Und wahrscheinlich in 5 Jahren gibt es kein normales Fernsehen mehr.
Boah, mal schauen. Ne? Also ist ja das ist so die typische Geschichte, so es gibt irgendwann gar keine Printzeitschriften mehr und so, aber so ein paar gibt es dann wahrscheinlich immer noch. Aber ja klar, der Trend ist ganz klar. Wie ist denn das überhaupt? Also wenn wir so über das Absterben von Medien reden. Bei der PC Action hatte ich immer das Gefühl, das war schon so ein Magazin, wo immer viel ein bisschen dran rumgedoktert wurde, in dem Versuch, dass das auch so... Ja, nicht nur die kleine Schwester von der PC Games ist, wo dann halt hier mal was probiert wurde, da mal was probiert wurde.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ist ja auch verständlich, weil du ja dann denkst, wir haben sowieso eine PC Games, warum also nochmal ein anderes PC-Spiele-Magazin, das in selben Stil bietet. Ne? Deswegen war das halt ein anderer Ansatz, den ich wirklich begrüßt habe. Ich fand jetzt selber auch nicht alles toll, was drin steht, aber das ist ja immer so. Ne? Also wenn ich eine normale Zeitschrift, egal welche, aufmache, gibt es halt Sachen, die gefallen mir und andere gefallen mir wieder weniger. Und das war natürlich schon vieles sehr flach, aber ich weiß auch nicht. Ich muss sagen, wäre ich kein Redakteur irgendwann geworden, dann wäre wahrscheinlich tatsächlich die PC Action das Magazin meiner Wahl gewesen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eine Zeit lang selbst dafür geschrieben habe, sondern weil teilweise Sachen drin waren, wo du wirklich sagst, boah, das ist so schlecht. Das ist schon, man sagt doch immer, das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Und manche Sachen waren so schlecht, dass sie wieder gut waren und dann aber noch so weit drüber, dass es wieder ins Schlechte abgedriftet ist. Und dadurch war es dann besonders lustig, finde ich. Also, das ist jetzt natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich fand, einige Sachen waren schon echt charmant.
Also, ich hab die damals mal gekauft und so und fand sie so... Also es war zu viel, was bei mir in die Schlecht-Kategorie gefallen ist und zu wenig, was in die so gut, so schlecht, dass es wieder gut war, Kategorie gefallen ist. Und ich habe dann aber Jahre später irgendwann mal, habe ich mir meine PC Games und eine PC Action gekauft für eine Zugfahrt. Ich glaube, das war kurz nachdem ich bei der GameStar angefangen hatte und mir dachte, jetzt musst du dir mal diese Printmagazine anschauen. Und dann war die Action tatsächlich aber eigentlich eine Kopie von der PC Games. Also da waren die größtenteils identische Artikel drin mit halt anderen Wertungskästen.
Ja, ja, irgendwann haben sie ja wie viele angefangen einzusparen und wie sagt man, Synergieeffekte nutzen. Und da war ich aber schon lange weg, glaube ich. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht so genau beurteilen, aber das ist ja bei, ich glaube, da ist ja dann alles in so einem Pool, alle Redakteure gewesen oder so, und die haben dann einfach Artikel geschrieben, die dann eben in PlayStation-Magazin standen und leicht abgeändert dann auch im PC-Magazin, wenn es halt ein Multiplattform-Titel war, ne? Also ich will jetzt nicht hier was Falsches behaupten, aber ich glaube, das war schon so, dass die einen Artikel geschrieben haben und den dann leicht abgeändert in verschiedenen Magazinen hatten. So ähnlich ist es ja auch mit Rolling Stone und Musik Express und sowas. Da hast du ja auch immer wieder gerne mal das, was du irgendwie gerade im Musik Express gelesen hast. Die Reportage ist dann auf einmal auch im Rolling Stone irgendwie drin. Dieses Wiederverwerten und so, das ist ja heutzutage fast schon gang und gäbe, ne?
Auf jeden Fall, also vor allem jetzt natürlich auch im Netz damals schon popularisiert wurden. Hattest du damals bei der PC Action, wie ist denn das? Also gerade bei so einer Konstellation wie zwischen der Games und der Action ist es ja schon so, dass dann auch intern so und das Ding ein bisschen stiefmütterlicher behandelt wird und so ein bisschen das Nesthäkchen ist und man dann selber aber umgekehrt, wenn man dann in der Redaktion von diesem etwas kleineren Objekt sitzt, dass das dann halt so ein bisschen diese, ja, da ne, so die kleinen Rebellen oder sowas, dass man so da eher die eingeschworenere Gemeinschaft hat. Wie war denn das so mit PC Games und PC Action?
Eigentlich hat man, gab es nicht eine echte Rivalität oder so. Natürlich wurde mehr Geld in die PC Games gesteckt, aber ist ja auch verständlich, weil die hat halt einfach viel mehr Asche eingebracht. Und es war auch jetzt nicht so, dass die PC Action, das wurde, vielleicht hatte es ja für viele so den Eindruck draußen, die PC Action ist wie so eine wie ein kleines Piratenschiff, wo die Rebellen und die Ausgeflippten drin hocken und PC Games sitzen die BWLer mit Bausparvertrag. Aber das war ja nicht so. Man saß ja im Endeffekt sogar im selben Raum, ne? Wir waren alle in derselben Ecke sozusagen des Gebäudes gesessen, haben auch uns viel ausgetauscht. Gerade weißt du, wie es so ist. Ne? Hey, ich brauche einen Screenshot von dieser oder jener Waffe für einen Extrakasten. Hast du einen übrig, sonst muss ich die Scheiße ja nochmal spielen. Und also das war ein eher sehr kollegiales Verhältnis, muss man sagen. Und es waren, muss man sagen, wirklich zum Großteil alles nette Leute. Ne, zum Beispiel der Thomas Weiß, der ja leider verstorben ist, habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Mit dem haben wir immer viel gelacht. Und das war auch ein super Redakteur einfach. Ne. Und das waren auch kompetente Leute. So, wenn du jetzt guckst, so Petra Fröhlich kennst du ja sicher auch. Früher Petra, verdammt, ich habe vergessen, wie hieß die?
Mauerröder.
Mauerröder, genau. Und auch eine, und das fand ich eben schade, die Petra Maueröder, eine brillante Redakteurin, die dann immer weiter aufgestiegen ist und irgendwann selber eigentlich nichts mehr geschrieben hat. Genauso wie der Heinrich Lehnhardt, der auch aufgestiegen ist und irgendwann Zahlenschubser wurde im Endeffekt und da kaum noch geschrieben hat. Irgendwie wurden gute Leute, die schreiben können, werden dann immer irgendwie befördert und werden irgendwie zu Strategen gemacht. Und das, was sie aber wirklich einfach sehr gut können, schreiben, das praktizieren sie dann nicht mehr.
Ja, das ist typisch. Bei den Verlagen ist es ja halt häufig so, wenn du mehr Geld verdienen willst, dann musst du in diese Ecke.
Ja.
Also diese Diskussion, ne, zwischen so einer klassischen Karriere und einer Fachkarriere, also dass du halt als guter Autor dafür, dass du gute Dinge schreibst, immer besser bezahlt wirst, das kommt da halt nicht vor. Das ist in solchen Unternehmen dann häufig auch gar nicht vorgesehen.
Oder du wirst halt PR-Fuzzi auf der anderen Seite.
Ja, das, ja. Hast du da jemals drüber nachgedacht?
Niemals. Also ich muss ja sagen, ich habe sogar mal ausprobiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich drüber eigentlich wirklich reden kann, aber vielleicht brauche ich ja keinen Namen zu nennen. Ich habe mal das Angebot bekommen, als PR-Manager bei einem Spieleunternehmen zu arbeiten, die auch ein sehr bekanntes Open-World-Game rausbringen. Und habe da tatsächlich drüber nachgedacht, war auch schon in Kontakt und habe dann aber, und dann hat sich aber intern im Verlag eine Sache ergeben, die sehr spannend war und dann habe ich das Angebot eben abgelehnt. Und Jahre später, als ich schon gekündigt hatte und mich selbstständig gemacht habe, habe ich in einer PR-Agentur so quasi als fester Freier sozusagen, so mit Pressemitteilungen schreiben und so ein Kram und auch den Kunden betreuen, wo ich jetzt auch keine Namen nenne, aber da habe ich gemerkt, dass dieser Job als PR-Fuzzi nur geil sein kann, wenn auch das Produkt geil ist. Weil wenn du ein Produkt hast, das scheiße ist, zum Beispiel ein CD-Rolling, Billig-CD-Rolling, der auch keine besonderen Eigenschaften hat, die man großartig jetzt, wo es sich lohnt, die großartig zu propagieren. Jetzt sollst du als, das verlangt ein Kunde von dir, dass darüber in irgendwelchen Zeitschriften berichtet wird. Und dann musst du rumtelefonieren, irgendwelche anderen Redakteure, die halt in irgendwelchen Hardware-Redaktionen hocken, die du halt kennst und sagst, ey, hast du nicht Bock, ich habe hier einen coolen CD-Rolling.
Ist auch echt billig.
Ja, und ist super spannend für die Leser, ne, der 70 Minuten 700 MB, bla bla. Also, weißt du? Und da sagen natürlich alle, du kannst mich mal am Arsch lecken. Was soll ich über einen CD-Rolling berichten? Und ich frage mich, wie Leute diesen Job machen können, weil du bist echt Klinkenputzer und du musst ja auch auch wenn das Produkt scheiße ist, auf gut Deutsch, darfst du ja nicht sagen, ey Leute, hier, das ist scheiße, bringt da mal was drüber, sondern du musst ja trotzdem irgendwie dein Produkt irgendwie an den Mann bringen Und das ist schon echt, also da würde ich mich erschießen, glaube ich, nach einer Zeit.
Aber das kennt man ja auch selber. Also, weißt du, wenn früher zum Beispiel, wenn irgendjemand angerufen hat und ich sag jetzt einfach mal zum Beispiel so, ja, hallo Agentur Borgmeier gesagt hat, ja. Ja, dann hast du ja auch schon gedacht so, ah, das, gerade ist schlecht, gerade ist schlecht.
Ja, wir haben da einen ganz tollen, also was ja immer zum Beispiel, es gab auch mal, das Schöne waren ja auch immer die Anrufe von, was ich immer witzig fand, es gibt ja Firmen, da haben dann die Leute angerufen, die PR-Manager, um sich über die Wertung zu beschweren, wo das Spiel sehr gut war. Und die haben sich dann darüber beschwert, dass es, weil es 85% bekommen hat und keine 88%. Ne? Und dann gab es aber auch ja welche, die echt ein Spiel hatten, das echt scheiße war. Und die sich dann eben aufgeregt haben, weil es 60% bekommen hat, wo man aber selber als Redakteur sogar sagt, ey Alter, ich hätte dem Ding eigentlich am liebsten 5% gegeben, aber aus Höflichkeit habe ich 60 gegeben. Und da habe ich mich dann oft gefragt, wie kann das sein, dass der mich anruft und mich ankackt, dass ich das Spiel schlecht bewertet habe? Eigentlich müsste er mich anrufen und mir irgendwelche Lobhuldigungen angedeihen lassen, weil ich das Ding nicht komplett als das sozusagen so getestet habe, wie ich es eigentlich hätte testen müssen, indem ich einfach ein Bild zeige, ein großes, wo das verbrannt wird oder so, das Spiel. Ne? Und das finde ich eben witzig. Also es gibt anscheinend Leute, die es so sehr schaffen, sich einzubilden, dass sie ein gutes Produkt haben, obwohl das Produkt scheiße ist, dass sie dann eben nicht das Problem haben und Magen Geschwüre davon bekommen. Kannst du mir folgen? Ich habe jetzt gerade ein bisschen wirr dahergesprochen.
Na, ich kann dir folgen. Also keine Ahnung, ist ja auch vielleicht sogar Taktik. Also wenn man halt jedes Mal da anruft und die Leute zur Sau macht, dann sitzen sie vielleicht irgendwann da und denken sich, oh, das will ich mir nicht geben.
Ja, aber du fragst dann den 100-mal, sag mal, du sagst also wirklich, dass das ein gutes Produkt ist? Du glaubst es wirklich? Ja, ich stehe 100% dahinter. Das ist ein sehr tolles Produkt. Da saßen 400 Entwickler dran. Bla 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 und du sagst, ja, aber das ist, du glaubst wirklich, dass das ein gutes Produkt ist. Und das ist wirklich, und irgendwann merkst du, ey, der glaubt es halt echt, ne?
Ja, also, ja, also gibt es garantiert auch den Fall, dass Leute tatsächlich da, vielleicht hat er es auch nie gespielt, ne?
Vielleicht ist es auch bei mir und PC Action so. Vielleicht war ich so tief drin und hab irgendwie so eine verklärte Sicht drauf, dass ich denke, es ist super gewesen und es war gar nicht geil, das Heft oder so. Ne? Also es ist ja mit vielen Dingen so. Man selber ist wahrscheinlich, ist halt nie wirklich objektiv.
Ja, oder wie lange, weißt du, wie lange hattest du diesen Hirntumor schon, bevor er entdeckt wurde?
Das ist ein guter Wechsel von PC Action zu Tumor.
Nur mal so.
Ich habe vor, würde ich sagen, vor 3 Jahren oder so gemerkt, dass ich immer schneller müde wurde, also so geistig erschöpft auch und auch so generell, als ob die Batterien plötzlich, also wie bei so einem Laptop, das schon ein paar Jahre älter ist, wo der Akku dann nicht mehr 5 Stunden, sondern nur noch 4 Stunden hält. Ne? So kam mir das vor. Und dann hat sich rausgestellt, und ich war total ewig, ich bin ja einer, der geht eigentlich nie zum Arzt, wenn es nicht sein muss. Und dann habe ich gesagt, ey, ich muss jetzt mal hier doch mal zum Arzt. Und sie haben nie was gefunden, also über ein halbes Jahr lang. Und dann hat irgendwann jemand durch Zufall eher gesagt, jetzt testen wir mal, ob der einen Hypophysentumor heißt, das hat. Und das ist ein Tumor, der drückt quasi auf diese Hypophyse, diese Drüse, die auch für den ganzen Hormonhaushalt zuständig ist. Und der macht dich dann eben, dann kann es eben sein, dass du Müdigkeit, dass auch zum Beispiel die inneren Organe einfach weiter wachsen, obwohl du schon ausgewachsen bist. Und das ist natürlich schlecht, weil wenn deine Organe ständig weiter wachsen, dann können die irgendwann halt nicht mehr ausreichend mit Blut oder was weiß ich versorgt werden und dann stirbst du halt. Und wie gesagt, also die haben das so vielleicht vor 2, 3 Jahren festgestellt und dann eben versucht mit Medikamenten zu behandeln und es hat aber eigentlich nicht wirklich funktioniert langfristig und dann haben sie gesagt, jetzt müssen sie doch operieren.
Okay, also es war eigentlich sozusagen als Gag gemeint, weil du ja vorher erzählt hast, du weißt nicht genau, ob du vielleicht jetzt auch
dir das so
eingebildet hast.
Das habe ich nicht kapiert.
Das ist eine ernste
Überleitung. Und ich denke mir schon, Mensch, interessiert es jetzt irgendein der Leser, was irgendwie mit meinem Tumor hier war?
Ich weiß nicht, aber jetzt sehe ich halt voll wie das Arschloch aus, nachdem du da eine ernste Frage draus gemacht hast.
Das macht doch nichts. Ja. Das weißt du mal, wie es ist.
Ja, ach Gott, das wäre, also, da habe ich ja Erfahrung. Ja, keine Ahnung, wir müssen so langsam, müssen wir zum Ende kommen oder sowas. Keine Ahnung, gibt's noch was? Gibt's noch coole Anekdoten aus deiner PC-Action-Zeit? Irgendeine wilde Party oder so? Da muss es doch was geben.
Also, was witzig war, Entschuldigung, ich habe gerade einen, wie heißt das, Basica Säureregulatorpulver eingeschmissen.
Ja, ach, also heute lernen wir alle noch dazu.
Also was wirklich witzig war, zum Beispiel war Dave Dienstbier, der Turok, der diese Turok-Spiele erfunden hat. Das war so ein typischer Texaner, Ami, Bodybuilder, der war so hoch wie breit. Und ich weiß nicht mehr, ob es Turok 3 oder so war. Und da haben sie dann gezeigt, wie sie Soundeffekte machen. Zum Beispiel haben die mit Schrotflinten einfach in Schweinehälften oder waren es Rinderhälften geschossen. Und da weiß ich noch, ehrlich gesagt, der fand es so toll, mit der Schrotflinte in Rinderhälften zu ballern. Und hat gesagt, ich liebe meinen Job, denn in keinem anderen Job kannst du mit der Schrotflinte in der Gegend rumschießen und kommst dafür halt nicht in den Knast. Und die waren alle, die hatten alle so ein bisschen, die waren alle ein bisschen irre, ne? Das heißt, du hattest immer ein bisschen die Angst im Hinterkopf, ob du da auch wieder lebend zurückkommst, weil es war auch Alkohol im Spiel. Und du dann denkst, Alkohol, Schusswaffen,
Texaner.
Ja, werde ich später vielleicht von einem Querschläger getroffen und verende dann hier irgendwo in der Einöde. Das war eigentlich schon witzig. Aber wie schon erwähnt, ich habe mich immer rausgehalten aus so, wofür andere töten würden, dass sie zur E3 oder nach Tokio, zur Tokio Game Show fliegen können und zu irgendeinem Exklusiv-Event, wo, was weiß ich, DICE nach Island einlädt und bla, habe ich immer abgelehnt, weil ich keinen Bock habe auf so Events einfach und andere Leute. Ich wollte immer meine Ruhe haben, deswegen habe ich immer andere vorgeschickt. Deswegen habe ich im Vergleich jetzt zu anderen Leuten, die lange in der Spielebranche sind, eigentlich überhaupt nichts erlebt.
Um ihn jetzt wählen. Kannst du uns wenigstens die Standardfrage beantworten, wie korrupt die Spielepresse ist?
Da muss ich sagen, ich glaube, also ich habe wirklich tatsächlich Korruption nicht wirklich erlebt, aber habe an mir selber oft so im Nachhinein festgestellt, also so an ich, wenn ich mich selber so als Beispiel nehme und sage, ich wenn ich jetzt so mich als Durchschnittsredakteur sehen würde, dass man schon durchaus mal bei einem Produkt von einem, was weiß ich, wo dir der PR-Manager sympathisch ist zum Beispiel, ja, oder das Unternehmen sympathisch ist, oder wo du weißt, ach, da sind die Entwickler so nett und die haben es doch gut gemeint, dass du da eher mal wie soll ich sagen, eine nicht ganz so draufgehauen hast, wenn es ein schlechtes Produkt war, als bei einem unbekannteren Firma oder bei einem Laden, der kein, wo der PR-Manager zum Beispiel ein Arschloch ist. Ja, und das ist ja eigentlich, das hat jetzt zwar nichts mit Käuflichkeit zu tun, aber ist halt, da ist, kommen wir wieder ins Parteiische, was ja genauso schlimm eigentlich ist.
Ja. Also nee, nicht genauso schlimm, aber wahrscheinlich natürlich immer noch ein Problem,
ja,
wenn man so will. Mir fällt gerade noch was ganz anderes ein. Und zwar, ich glaube, in der Folge, also unserer Folge jetzt von Auf ein Bier, wo wir Jörg Langer interviewt haben, hat Jochen was erzählt von wegen, es gäbe bei, hätte bei Computec eine Büßer-Couch gegeben.
Was?
Sagt dir der Begriff einer Büßer-Couch etwas?
Nee, davon weiß ich nichts. War der länger oder vor mir schon bei Computec, der Jochen vielleicht? Ich war ja erst 99 oder 2000.
Ja, ich glaube, das müsste auch so um die Zeit gewesen sein, ehrlich gesagt. Und zwar, der war ja, glaube ich, lange Zeit dann nur freier Mitarbeiter und so. Und ich glaube, er hat es vielleicht auch selber nur, ich weiß gar nicht, ob er es selber gesehen hat und so. Verdammt, ich muss wenn ich die Anekdote richtig zusammenbringe, war das so, dass es so eine Couch gab, ich wahrscheinlich vielleicht vor dem Büro von Hans Ippisch oder im Büro oder sowas, wo halt Leute, die irgendwie was ausgefressen hatten oder sowas, dann auf ihren Anschiss warten mussten oder sowas.
Echt? Aber das kann ich so
das
nicht.
Ist dir unbekannt.
Kann ich so nicht bestätigen. Das ist ja auch immer, das ist ja eh immer ganz witzig, zum Beispiel mit dem Hans, wo immer ganz viele mich gewarnt haben, Mensch, da musst du aufpassen, der Hans Ippisch, das ist ein ziemlich harter Hund, der seinen Mitarbeitern irgendwie alles abfordert und die auch mal zur Sau macht und was weiß ich. Und ich weiß noch, dass ich da mit großer Angst sozusagen mein Volontariat angetreten habe und hatte nie ein Problem mit ihm, komischerweise. Mich hat er gemocht wahrscheinlich, oder vielleicht ist er gar nicht so schlimm, wie alle sagen.
Möglicherweise. Also das ist witzigerweise, ich habe das auch gehört, dass der, dass er seine Leute ab und zu so zusammenscheißt und so ein bisschen cholerisch sein soll. Und ich habe den halt jetzt, habe jetzt nie für Computec gearbeitet, habe den auch nur ein, zwei Mal in meinem Leben getroffen. Aber der war immer ein totaler Gentleman, wenn er mir begegnet ist. Also ich habe auch immer gedacht, so weiß nicht, der wirkt auch gar nicht so.
Ich muss aber sagen auch, ne, muss wirklich auch sagen, es arbeiten in der Spielebranche auch viele Leute, die einfach dumm und faul sind. Das muss ich jetzt leider so deutlich ausdrücken. Vielleicht, weil es eben eine Spielebranche ist und man denkt, da zocke ich halt und liefere ich den Artikel nicht heute, dann halt morgen. Und ich war immer einer zum Beispiel, der ich habe eigentlich immer, wenn ich so geguckt habe, ich habe eigentlich immer doppelt so viele Seiten wie alle anderen runtergerissen, hatte ich das Gefühl. Oder nicht nur das Gefühl, sondern es war tatsächlich so, also mehr als viele andere. Und aber nicht, weil ich jetzt ein Streber bin oder so, sondern man hat halt einfach das gemacht, was man schafft. Und man will ja auch irgendwie, hat ja auch irgendwie so ein bisschen den Anspruch, man will ja auch was Gutes abliefern und was weiß ich. Und es gibt schon auch viele, glaube ich, die Spielebranche tatsächlich, vielleicht weil sie es als Lebenstraum hatten, als Spieleredakteur zu leben, der halt den ganzen Tag zockt und entspannt vor sich hin lebt und abends einen kifft oder was weiß ich. Und ich habe festgestellt, dass da schon viele Halotris unterwegs sind und Schluderer, die ein bisschen vor sich hin pfuschen, wo ich wahrscheinlich, wenn ich in einer Position sitzen würde, wo ich um das sozusagen das Überleben des Unternehmens kämpfe, dann würde ich wahrscheinlich mit denen auch öfter mal zusammenrumpeln, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Mit ihnen Schlitten fahren?
Ja, ja, ich bin ja jetzt kein Choleriker, dass ich Leute anschreien würde oder so. Aber ich habe, es kommt wahrscheinlich auch mit dem Alter, für viele Sachen einfach nicht mehr die Geduld. Ne, wenn dir jemand auf den Sack geht, auf gut Deutsch, dann hat man da früher vielleicht eher mal drüber hinweggesehen. Oder wenn jemand sozusagen den Erfolg einer Unternehmung, eines Projektes gefährdet durch Inkompetenz, wo man, das hätte man vielleicht in jungen Jahren etwas lockerer gesehen, hätte gesagt, ja, das kriegen wir trotzdem hin. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, so, bitte, hier ist die Tür. Weiß ich nicht, ne? Also es kommt immer drauf an. Aber ich kann mir vorstellen, es ist auch immer, also ich kann nur sagen, als ich Objektleiter war, warst du plötzlich nicht mehr der Redakteur, der arbeitet und die da oben verdienen das Geld und wir müssen buckeln, sondern auf einmal hast du oben die, die sagen, ey, ihr müsst Geld sparen und mehr Auflage machen. Oder mehr verkaufen, ne, höhere Auflage verkaufen. Und die unten haben gesagt, ey, wir verdienen zu wenig und arbeiten zu viel. Du hast plötzlich das von beiden Seiten erlebt, ne, das Geschäft, wenn du weißt, was ich meine.
War das irgendwie schwierig? Ist das einer der Momente, wo du dir gedacht hast, so, ah, das ist nicht so ganz das, was ich machen
will? Ja, deswegen, wie gesagt, das war auch einer der Hauptgründe dann auch mit, warum ich aufgehört habe, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt hast du unten die Leute, die rumjammern, dass sie zu viel arbeiten und zu wenig Geld verdienen und oben über dir hast du den, der sagt, dir arbeitet zu wenig und bringt zu wenig Geld ein. Ihr müsst sparen. Die unten wollten mehr und die oben wollten mehr. was halt einfach ein Problem ist, ne? Und das ist schon zermürbend. Und aber es ist eben gut, um das halt auch mal von der anderen Seite zu betrachten, dieses Konstrukt, weil du sonst immer eher aus der Perspektive des der halt zu viel arbeitet und zu wenig Geld dafür bekommt, du siehst dich als Opfer. Und wenn du das dann mal auch von der anderen Seite betrachtest, dann ist das auch interessant.
Das glaube ich. So, hast du noch einen Gag als Rausschmeißer? Hast du noch einen Lieblingswitz, den du erzählen kannst?
Einen Lieblingswitz? Oh Gott, das ist jetzt aber schwer.
Komm, sag mal lustig.
Ich sag am besten, ihr geht einfach auf Twitter. Mein Twitter-Name Schwein of Love. Da teste ich immer alle Gags erst. Und wenn sie funktionieren, nehme ich sie ins Programm auf. Und wenn nicht, dann... Hier sehe ich gerade, ich organisiere gerade einen rein weiblichen Poetry Slam an der Universität. Die Siegerin erhält den Titel Miss Univers. Warum hast du so eine riesige Wampe? Das ist bei uns so Bauch.
Ja, die sind alle schon im Programm, nehme ich an.
Nein, oder? Das sind alles ganz neue Tweets. Ich haue immer jeden Tag ein paar Tweets raus und schaue, ob's. Wenn man Besuch hat, nimmt man die Wertsachen mit aufs Klo oder lässt man die Gäste in die Hände klatschen, während man kackt?
Um Gottes Willen. Ja, meine Damen und Herren, das war die Urlaubsvertretung für Insert Moin. Amit, hast du eine Homepage?
Ja, texte@me.com, texteatme.com quasi. Und wie gesagt, Twitter, Schwein of Love, bitte alle folgen.
Wunderbar, meine Damen und Herren. Denken Sie daran, geben Sie Insert Moin die verdiente 5-Sterne-Wertung. Die Jungs arbeiten hart, außer heute, für Sie und Ihre Unterhaltung. Das war's. Ja, und dann hoffe ich, die Jungs haben einen guten Urlaub und dann.
Wer macht denn eigentlich dieses Insert Moin sonst?
Das macht der Manuel Fritsch und er hat einen Podcast-Partner, dessen Name mir gerade nicht einfällt, weil ich eigentlich immer nur mit dem Manu gepodcastet habe, wenn ich bei Insert Moin zu Gast war.
Ja. Sehr gut.
Offensichtlich ist der Manu der Arbeiter. Ja, das muss der sein. Das ist der Simon von Insert Moin. Ja, ohne den ist das alles nicht gäbe.
Okay, sehr gut. Ein sehr guter Mann.
Top-Mann.
Ich wünsche auf Wiederhören.
Genau. So, jetzt machen wir aber endgültig Schluss. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls es Ihnen gefallen hat, dann würde ich sagen, schauen Sie doch mal vorbei auf gamespodcast.de und ansonsten natürlich freuen Sie sich auf die Rückkehr Ihrer normalen, fantastischen Gastgeber von Insert Moin. Ich glaube, in der nächsten Woche, toi toi toi, alle Angaben ohne Gewähr. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, auf Wiedersehen, machen Sie es gut.